Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einem Ausflug auf eine deutsche Insel, wie sie in einem neuen Roman von Michael Wildenheim beschrieben wird. Er meint nämlich das Berlin der späten 1960er Jahre. Michael Wildenheim kennt die Atmosphäre dieser Zeit. Er ist in Berlin geboren, aufgewachsen, wurde hier zum vielfach preisgekrönten Schriftsteller und ist heute unser Gast mit seinem aktuellen Berlin-Roman »Das Ende vom Lied«. Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Lesart und gleich einen Schriftsteller, der seiner Heimat Berlin oft Tribut gezollt hat mit großen Romanen über die politisch wilde Zeit der frühen 70er und 80er Jahre. Er ist einer der bedeutenden literarischen Chronisten der Stadt, Michael Wildenheim. Jetzt gibt es einen neuen Roman, Das Ende vom Lied heißt er, und wir gehen erstmal auf Anfang mit dem Autor. Er ist im Studio. Willkommen, Herr Wildenheim.
Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein.
In den letzten Büchern, da kam Ihre berufliche Herkunft voll zum Tragen. Da ging es viel um Mathematik, Logik, Philosophie. Sie sind studierter Mathematiker. Im neuen Roman gehen Sie dahin zurück, wo Sie schon mal waren, im Roman Russisch Brot, wenn ich mich recht erinnere, als Sie einen heranwachsenden Jungen durch das Berlin der 1960er Jahre schickten. Das ist jetzt wieder so. Was war der Anlass, erneut in diese historische und spezielle Berliner Zeit zu gehen?
Ja, in Russisch Brot ist es ja so, es sind eher die frühen und mittleren 60er Jahre und vor allem ist es im Wesentlichen Ost-Berlin. Also es geht zwar aus von West-Berlin und tatsächlich auch von der Gegend, in der der neue Roman spielt, denn dort bin ich aufgewachsen, in der Belziger Straße in Schöneberg, aber der Schwerpunkt der Handlung liegt ganz klar in Ost-Berlin und zwar fast ausschließlich. Besuche bei den Verwandten mütterlicherseits. Und jetzt ist das ja der Auftakt zu einer Art, ich sage mal, Triptychon durch das West-Berlin der Mauerzeit, also am Anfang 60er Jahre, 69. Und 69 ist absichtlich gewählt, ein Jahr des Umbruchs, auch politisch kann man noch drauf eingehen. Für mich aber wesentlich war die Belziger Straße nochmal, weil sie eine Art glücklicher Findung darstellt. Denn sie führt vom Rathaus Schöneberg bis fast zum Alliierten Kontrollrat. Und das waren sozusagen die zwei Zentren der Exekutive des alten West-Berlin.
Aber wirklich dieser Ort, der Bezirk, die Berliner Gegend sind wirklich wichtig. In dem Sinne auch, wie es der Zufall will, sitzen wir hier im Studio mit dem Blick auf ein großes Gebäude gegenüber. Das ist eine Schule, die Sternberg-Grundschule und das Rückert-Gymnasium. Im Wikipedia-Eintrag dieses Hauses sind Sie, Herr Wildenheim, aufgeführt unter den Prominenten, die die Schule hervorgebracht hat. Und dort eben trabt Ihr Held jeden Morgen hin oder auch nicht, weil er oft entschuldigt fehlt. 12 Jahre ist er alt, wird bald 13. Wer ist denn dieser Junge überhaupt?
Ja, ich werde natürlich häufig gefragt, ist es ein Heimatroman? Da sage ich nein oder wenn überhaupt, dann vielleicht. Es ist schon, wenn auch nicht explizit, ein politischer Roman, sondern implizit sozusagen einer, der das politische West-Berlin in den Blick nimmt. Es ist auch kein autobiografischer und auch kein autofiktionaler Roman, aber er schöpft aus dem reichen Fundus meiner eigenen Erfahrung in dieser Gegend. Ich bin auf die Sternberg gegangen, ich bin auf die Rückert gegangen. Mein Held meidet die Sternberg-Schule. Er zieht nämlich um. Im Gegensatz zu mir wächst er hier nicht auf, sondern zieht aufgrund eines Stellenwechsels, Aufstiegs scheinbar zumindest seines Vaters aus Charlottenburg, Klausener Platz, in die Belziger Straße zum Straßenbahndepot. Und das Rückert-Gymnasium steht schon am Horizont. Er ist im Prinzip schon angemeldet, aber es ist sozusagen eher der Fluchtpunkt, um ihn aus einer bestimmten Melange von durchaus gewaltförmiger sozialer Gemengelage hinauszuführen. Er denkt immer, wenn ich erst mal da bin, dann habe ich es geschafft.
Es ist ein besonderes Milieu der Straße, das Sie zeichnen. Der Junge, der bekommt keinen Namen, aber er steht zwischen zwei rivalisierenden Gangs. Die Anführer Körschi und Buschi sind entscheidende Figuren, veritable Schlägertypen einerseits, dann aber auch so mit diffusem ideologischem Profil. Buschi agitiert für den Sozialismus, so à la DDR. Körschi ist der rechte Gegenpart. Es wird vom Hitler-Stalin-Pakt schwadroniert, es fliegen viel die Fäuste, ihr Held lernt auch Boxen. Was ist das für eine Szene? Wo kommt die her? Haben Sie die womöglich selbst erlebt, da im Kiez rund ums alte Rathaus Schöneberg, wo sich das meiste abspielt?
Das ist angelehnt an das eigene Erleben, das ist richtig. Ich habe zwar im Gegensatz zu meinem Helden nicht geboxt, beziehungsweise erst später an der Universität. Also die enorme Wirkmacht des Leberhakens konnte ich am eigenen Körper erfahren. Aber diese Art von Bedrohung, die immer subtil in der Luft ist, die war gerade in der 5., 6. Klasse Grundschule immer spürbar. Also man hat sich überlegt, wo gehe ich lang, wo gehe ich nicht lang, wem muss ich ausweichen, wem kann ich ausweichen, wo ist sozusagen der rückwärtige Ausgang des Parks, der mir noch einen Fluchtweg eröffnet. In dieser Form habe ich mich bewegt und zwar insbesondere in der Zeit, als ich vielleicht noch ein bisschen jünger, aber dann auch so alt war wie mein Held, eben ungefähr 13, also die meiste Zeit ist er 13 und aus dieser Erfahrung resultiert die Sache. Also man musste sich oftmals körperlich konfrontieren, wenn man nicht schnell genug war und das war sehr unangenehm.
Was auch sehr plastisch wird, ist das, ich nenne es mal so, das Alltagsaroma dieser Zeit. Wir beide gehören ja ungefähr zur selben Generation, Herr Wildenhain. Sie selbst sind Jahrgang 58 und ich konnte sofort einen Satz identifizieren, einen Werbespruch, kursiv gesetzt, heute bleibt die Küche kalt. Wie geht's weiter?
Wir gehen in den Wienerwald.
Und das müssen wir, glaube ich, jüngeren Leserinnen und Leser echt erklären mittlerweile. Wienerwald, was ist das denn?
Naja, also das ist vollkommen richtig. Atmosphäre spielt eine riesige Rolle und sozusagen auch Lebenswelt, die über die Atmosphäre hinausgeht. Also zum Beispiel Trockenböden, Waschküchen, die sich noch unter im Dachgeschoss befinden und wo man seine Wäsche aufhängen konnte. Aber eben auch eine bestimmte Art, sich zu ernähren. Und die Sensation war letztlich, also High-End, würde man heute sagen, war der Wienerwald. Weil im Wienerwald gab es halbe Hähnchen und dann auch Pommes. Da ging man nur zu besonderen Anlässen hin und insofern ist das, als mein Held sich quasi diesen Wienerwald erschließt, ein für ihn enormer Schritt ins Leben und in die fast Wohlsituiertheit, könnte man
das
sagen.
Das war eine deutschlandweite Kette,
genau.
Wie die genauso gleich aussahen, was damals genau. Wirklich spektakulär war. Die Tischtücher sahen alle gleich aus, das Setting und eben die Speisekarte, die halben Hähnchen, war auch ein Traum meiner Jugend. Und dann gibt's noch so Sachen, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Das HB-Männchen. Ich erinnere mich noch an die gelb-weißen Päckchen, die ich für meinen alten Herrn aus der Zigarettenpackung gezogen hat. Für 2 Mark die Packung, also 1 Euro umgerechnet, unglaublich. Ne? Was es zu Hause bei Ihrem Jungen auch gibt, ist Tritop, die Limonade, die man im Verhältnis 3:1 mit Wasser mischen musste. Night Night gab es bei uns zu Hause nicht, war zu teuer. Ich vermute mal, Herr Wildner, dass Sie nicht viel recherchieren mussten, gerade für diese Sachen, sondern sich einfach nur so in die eigene Kindheit versenken, oder?
Also für das ganze Atmosphärische und Lebensweltliche musste ich eigentlich überhaupt nicht recherchieren. Ich musste dann nachgucken, ob der berühmte Kuhstall, der jetzt überall zitiert wird, sich tatsächlich an dieser oder an jener Hausnummer der Steinmetzstraße befunden hat. Da ist nämlich jetzt so ein Gedenkschild. Das habe ich dann nachgeguckt, weil das wollte ich in echt halten. Aber ansonsten musste ich mich nur erinnern. Also es gab eben tatsächlich noch so Pferdefuhrwerke mit einem alten Klepper, die Briketts ausgefahren haben. Und solche Sachen, die man sich heute kaum vorstellen kann. Auch die Behandlungsmethoden, zum Beispiel die Kette rauchende Kinderärztin, die muss ich nicht recherchieren, sondern die hat meine Kindheit begleitet. Ja, die war sehr gut, aber die hat eben immer zwischendurch einen Zug genommen. Ja, das war einfach so. Und ja, ansonsten kann man sagen, der Roman lebt ja, um nochmal vielleicht einen Schritt zurückzugehen, stark von dieser Dichotomie, einerseits die Familie und in dem Maße, wie die Probleme zunehmen, die Welt der Straße.
Wesentlich für die Handlung ist die Familiengeschichte des Jungen, also ein kriegsversehrter und traumatisierter Vater. Dito, die Mutter, die als ganz junges Mädchen am Kriegsende Schreckliches erleiden musste. Wir dürfen hier nicht zu viel enthüllen, weil das die Spannung der Geschichte prägt, also mit geradezu erschütternden Geheimnissen und Wendungen für den Jungen. Den tauchen die aber wirklich schon in ein Stahlbad. Da schluckt man schon beim Lesen. Das ist schon ein hammerhartes Buch. Sollte es das werden?
Es schwankt immer zwischen einer gewissen Zärtlichkeit und Nähe und sozusagen Inseln der Erholung, sage ich mal. Und dann geht's wieder eine Drehung weiter. Das ist richtig. Es sollte auf jeden Fall, das wusste ich relativ genau, diesen Fluchtpunkt haben, von dem ich jetzt auch nichts Näheres berichten werde, der in der Welt sozusagen der Gangs angesiedelt ist und der Straßenjungs und des etwas älteren Anführers Kirschi und seiner Freundin Alina, die ja eine riesige Rolle spielt. Also die ist ja sozusagen eine der stärksten Figuren, Alina Albertine Koschnik. Ich wusste, dass es in die Richtung gehen muss und ich wusste auch, dass der Junge in so eine bestimmte Entscheidung hineingetrieben werden muss. Aber tatsächlich ist mir erst gelungen, all die Fäden der Handlung miteinander zu verweben, als ich klar hatte, im Kern ist es eine Geschichte zwischen Vater und Sohn. Mhm. Und als ich wusste, wie das Ende sein wird, auf der einen Seite die Enttäuschung durch einen bestimmten Umstand und auf der anderen Seite die Rettung, da konnte ich dieses Buch ziemlich zügig schreiben.
Jetzt haben Sie vorhin schon angedeutet, Herr Wildenhain, 1969, das Jahr ist bewusst gewählt und was eben auch im Buch dazu kommt, ist so eine Art externer Zeitleiste, so in extra Kapiteln teils kursiv gesetzt, mit einer anderen Berliner Szene, so der im Nachgang der Studentenrevolte aufkommenden Anarcho-Sponti-Bewegung, die sich schnell radikalisiert hat mit Anschlägen. Hier kommt der Verfassungsschutz ins Spiel in den Romanen, V-Mann mit sinistrer Rolle, der damalige Innensenator Neugebauer, den Namen habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und eine weitere reale historische Figur, Georg von Rauch. Den machen Sie zum Untermieter der Familie des Jungen. Der Name Rauch, der ist bis heute verbunden nach dem ihm benannten Rauchhaus, berühmt, genau. Mythischer Ort der Berliner Alternativszene. Was wollten Sie hier zeigen?
Ich wollte zeigen, dass in gewisser Weise im Jahr 1969 die Nachkriegsordnung sich auflöst, also insbesondere in Form des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, der im Niedergang begriffen war und seiner Auflösung entgegenging, 1970 formell aufgelöst. Und er war ja noch eng, obwohl aus der SPD ausgeschlossen, aber eng konnotiert mit den Sozialdemokraten und man kann sagen, der alten Nachkriegslinken, wenn man so will. Und das, was danach aufkam, waren diverse Splitter, die auch so schöne Namen hatten wie Tupamaros West-Berlin oder Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen. Und zu diesen gehörte eben auch Georg von Rauch. Den habe ich mir exemplarisch rausgenommen. Er ist ja auch eine wunderbare Figur, ja, sieht großartig aus, ist sehr jung gestorben. Sozusagen wie so eine Mischung aus Jim Morrison und Che Guevara. Und ich wollte halt neben dieser tatsächlich wie eine Stimme der Stadt etablierten, Sie haben es Zeitleiste genannt, diesen Prolog und Zwischenkapiteln, im Epilog wird es auch nochmal aufgenommen, die ja sozusagen fremd gegen die restliche und hauptsächliche Romanhandlung stehen, ist ja nur sehr schmal, wollte ich das auch verschränken. Und das tue ich auf zweierlei Art, nämlich Georg, der einerseits der Untermieter der Familie werden soll, aber fast nie auftaucht und gleichzeitig der Patensohn der Zwillingstanten in Mannheim ist, also es gibt ja einen Ausflug nach Mannheim, und des VS-Mannes, des Verfassungsschutzmitarbeiters, der ihm an der Hacke klebt.
Es geht ziemlich dramatisch zu, wie alles ausgeht, kein Wort darüber. Aber Sie haben vorhin schon das Wort genannt, das Triptychon. Das heißt also sozusagen, dieser Roman, ein erster Flügel eines geplanten Dreierpacks. Das heißt, es fehlen noch zwei. Ist das Ihr Plan? Berliner Trilogie?
Es ist mein Plan und es war von Anfang an mein Plan. Und der Mittelteil wird durch die 70er Jahre gehen. Er wird auch nicht so eng fokussiert sein. Also hier sind wir ja immer in 69 von Februar bis November mit ein paar Rückblicken. Das wird eher durch die 70er Jahre gehen. Davon habe ich schon einen größeren Teil. Und der dritte Teil, der die 80er Jahre zum, ich sag mal, Gravitationszentrum hat, wird aber weiter ausgreifen. Den erzähle ich wahrscheinlich retrospektiv, das weiß ich noch nicht genau, aus 2002.
Jetzt erstmal alles Gute für dieses Buch, Herr Wildenhain. Und danke für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Und der neue Roman von Michael Wildenhain, Das Ende vom Lied, ist im Klett-Cotta Verlag frisch veröffentlicht mit 416 Seiten für 26 Euro. Hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur, wo wir Ihnen jetzt wieder akustische Literatur näher bringen wollen. Heute Lyrik in einem neuen Hörbuch, für das man sich allerdings wappnen muss, weil es direkt in die Hölle führt, ins Grauen der NS-Vernichtungslager. Der polnische Dichter Tadeusz Borowski hat sie überlebt, ist aber später daran zerbrochen, hat Selbstmord begangen. Nach seiner Befreiung 1945 hat er kurz in München gelebt und dort ein Buch veröffentlicht in polnischer Sprache unter dem Titel Imonia Nurtu. Gedichte, die er überwiegend in Dachau und Auschwitz geschrieben hat. Und jetzt hat der Regisseur Kai Krehn daraus ein Hörspiel-Oratorium entwickelt, das auch unseren Autor Andi Hörmann sehr angefasst hat.
Birkenau. Birkenau. Verfluchtes Birkenau.
Schattlante Birkenau.
Mit Blut getränkt und Tränen.
Oblane Krvion.
Gottverlassener Grund der Hölle.
1943 kommt der polnische Schriftsteller Tadeusz Borowski im Alter von 21 Jahren ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau.
Birkenau.
Birkenau.
Dornenweg.
Czernowa Droga.
Durch uns aufjagen. Massengrab von Zigtausenden.
Spulne Grub.
Reich des Grauens.
Krulestvo Zwa.
Kein Gott.
Vjingima Boga.
Nirgends.
To Birkenau.
Das ist Birkenau.
In Tadeusz Borowskis im Vernichtungslager entstandenen Gedichten steckt das ganze Trauma der Gräueltaten des Naziregimes. Der Dichter selbst musste als Sanitäter im Lagerkrankenhaus arbeiten und wurde Zeuge, wie die neu ankommenden Gefangenen aufgefordert wurden, ihre Sachen zurückzulassen. Tadeusz Borowski überlebt den Holocaust zwar, doch 6 Jahre nach Kriegsende nimmt er sich in Warschau das Leben.
Es ist zu spät. Zu spät. Ich werde verstummen. Vergehen. Vergessen. In toten Augen wiegen sich Bäume, singen Waldamseln, wogen die blinkenden Ströme der Erde.
Imjona Nurtu, die Namen der Strömung, ist eine auf das Wesentliche reduzierte Hörspielinszenierung. Kai Green verzichtet komplett auf Musik. Zu hören sind nur Geräuschaufnahmen aus den Häftlingsbaracken des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz. Der pfeifende Wind weckt das Gefühl von Einsamkeit, Verlassenheit, schmerzender Sprachlosigkeit und der unvorstellbaren Gewalt des mörderischen Faschismus. Über die Geräuschaufnahmen liegen die vom Regisseur selbst neu übersetzten Gedichte des polnischen Schriftstellers. Ihnen zur Seite gestellt werden Auszüge aus den Sterbebüchern von Auschwitz.
Martha Bär, geboren am 5.11.1896 in Gera, ermordet am 16.09.1942 im Konzentrationslager Auschwitz.
Die Auflistung der im Konzentrationslager von den Nationalsozialisten ermordeten Menschen. Ihr Name, ihr Geburtsdatum, ihr Geburtsort und das Todesdatum. Gelesen von Besucherinnen und Besuchern der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.
Edmund Sadlik.
Hörspieloratorium nennt Kai Green diese unter die Haut gehende Inszenierung. Dabei hat diese Produktion tatsächlich etwas von einer Predigt. Sie klingt wie ein akustischer Weckruf gegen das Vergessen. Alexander Fehling, der die Gedichte liest, findet genau den richtigen Ton. Mit kraftlos niedergeschlagener Stimme interpretiert er die Lyrik Tadeusz Borowskis. Und so wirkt es fast, als würden die Zeitzeugengedichte aus dem Jenseits zu und sprechen.
Sieh meinen Flug, vom Dunkel erstickt, zu Boden gedrückt und zu Fall gebracht. Heb ihn auf, Staschek, vorsichtig, diesen wie aufs Pflaster geworfenen Leichnam.
Imjona Nurtu, die Namen der Strömung, ist ein Hörspielmahnmal, eine unbedingte Hörempfehlung. Diese berührende, aufrüttelnde Zeitzeugenpoesie in dieser erstaunlich ruhigen und sanften Inszenierung verschlägt einem regelrecht den Atem.
Imjona Nurtu, die Namen der Strömung, das Hörspieloratorium von Kai Green nach den Gedichten von Tadeusz Borowski. Eine Produktion des Südwestrundfunks in Kooperation auch mit unserem Haus, dem Deutschlandfunk, veröffentlicht beim Major-Label und 2001 auf einer Hörspiel-CD mit zweisprachigem Buch für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute mit neuer Literatur aus Polen von der Schriftstellerin Joanna Bator. In ihrer Heimat ist sie viel gelesen, bei uns noch nicht so bekannt, aber von der Kritik heiß geliebt. Mehrere Romane von ihr sind auf Deutsch erschienen, zuletzt ein riesen 800-Seiten-Werk. Jetzt gibt es einen Band aber mit Erzählungen von Joanna Bator. Die Flucht der Bärin. Unser Kritiker und Lesart-Kollege Jörg Plath ist im Studio. Grüß dich, Jörg.
Hallo Joachim.
Sag uns vorab ein paar Worte zu Joanna Bator. Ich gestehe, dass ich noch nichts von ihr gelesen habe, aber immer gehört, was für eine außergewöhnliche schreibende Autorin das sei. Nicht ganz leicht zu lesen, aber irgendwie magisch, heißt es immer. Was ist sie für eine Schriftstellerin?
Das ist eine große Frage. Also magische Realistin, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Voller Erzählfreude, versetzt mit kräftiger Komik. Dabei war sie zunächst Forscherin. Sie hat in Polen und auch in Deutschland und vor allen Dingen in Japan dann geforscht, Kulturanthropologie, und hat sich erst ab 2011 mit ihrem ersten Roman Sandberg dann auf das Schreiben konzentriert. hat mehrere Preise bekommen, auch den wichtigsten polnischen Literaturpreis Nike für Dunkel fast Nacht. Wolkenfern heißt ein anderer Roman. Zuletzt gab es Bitternis. Das sind meist umfangreiche Romane, 800 Seiten bei Bitternis. Und in dem Zentrum stehen immer Frauen inmitten der Verheerungen des 20. Jahrhunderts, auch dieses Jahrhunderts. Und diesen Verheerungen trotzen diese Frauen oder ihre Töchter oder ihre Enkelinnen voller Lust, List und Tücke. Und zwar über alle Grenzen hinweg, also über räumliche, tausende von Kilometern hinweg, über zeitliche. Einmal gibt es einen Nachttopf Napoleons, der spielt eine Rolle im Leben jüdischer Schwestern, die von den Nazis verfolgt werden. Also das ist wirklich voller Erzählfreude, große Literatur.
Was sind das jetzt für Erzählungen? Du hast jetzt schon einige Themen genannt. Gibt es da Verbindungen oder?
Ja, in diesem Erzählband ist es so, dass die 16 Geschichten alle melancholisch grundiert sind. Und alle haben eine Erzählerin, die einem Schicksalsschlag zu entkommen versuchen. Also etwa eine, die eine Demenzdiagnose bekommen hat, eine Dichterin, Mariana Polner, die wir schon aus einem früheren Roman von ihr kennen. Und die will dem mit Hilfe des Todes entgehen. Andere Gestalten versuchen einem Schicksalsschlag, der nach und nach angedeutet wird, mit Hilfe von Schildkröten, die Englisch sprechen und deren, die sich auch von Trauer ernähren, woraufhin sich ihr Panzer seltsam und schön glänzend verändert, zu entkommen. Dann mit Hilfe von einem gewaltigen Wels etwa, den eine furchtlose Schwimmerin herausfordert. Sie wird verschluckt von ihm und wieder ausgespuckt und verändert wieder ausgespuckt. Das ist immer so ein unheimliches, fantastisches in diesen Erzählungen enthalten. Und ob das nun einem Tagtraum sich verdankt, einer Halluzination oder auch einem Trauma, das bleibt vollkommen offen. Das ist auch egal. Das wird in einer Geschichte auch diskutiert. Eine Frau versucht, einen Mann zu bezirzen mit erfundenen und teils auch wahren Geschichten. Und der Mann amüsiert sich und dem ist es vollkommen egal, ob es nun erfunden oder wahr ist. Aber er heißt auch Tom Bombadil, also er stammt aus Tolkiens Herr der Ringe. Und er hat das Schicksal, das viele Personen in diesen Erzählungen haben. Er ist ohne Vater und Mutter zur Welt gekommen und hat eine Person gefunden, die er liebt. Er ist also glücklich geworden, aber er ist auch fiktiv, literarisch, eine literarische Gestalt. Und dafür ist die Literatur auch da, als Wunscherfüllung.
Das wäre jetzt also, so wie du es beschrieben hast, diese magisch-realistische Ebene, Traum, Fantastik. Was entsteht da literarisch dadurch? Was ist das für eine Atmosphäre, für eine Stimmung? Was für ein Buch liest man da? Ist das nicht auch irritierend oft?
Irritierend ist es weniger, aber es ist, man merkt, man begibt sich in ein Netz von Geschichten. Also du hast vorhin gefragt nach, wie es zusammenhängt. Und es ist wirklich so, dass jede Erzählerin mit einer anderen Erzählerin auch bekannt oder vertraut ist. Und jedes Erzählerinnen-Schicksal wird nochmal in einer anderen Erzählung berührt und aus einer neuen Perspektive beleuchtet. Also das reicht schon, wenn da Vornamen oder Ortsnamen wiederkehren und dann blitzartig so einen Winkel geteilten Lebens erhellen. Sie sind auch insofern verbunden, als es immer ähnliche Schicksale sind. Also nicht wenige Menschen in die Flucht der Bären sind verlassen worden. Da ist ein Säugling abgelegt worden in der Krankenhausküche. Eine Gattin wird nicht mehr geliebt, ist verlassen worden. Kinder, die Schulfreundin, eine Kollegin. Und die da zurückbleiben, die sehen sich alle nach der verlorenen Liebe, nach dem Respekt von anderen. Und sie werden auch darin dann immer wieder gespiegelt. Also das ist kein Reigen, wie man sonst in Geschichtensammlungen öfter hat, sondern es ist eher so ein Strudel. Und das verführt einen zu einer detektivischen Lektüre. Also das macht viel Spaß. Man denkt dann, Herrgott, den hast du doch gerade schon mal gehört, diesen Namen. Und das ist zudem auch übersetzt, muss man gleich sagen, von Lisa Palmes mit Wärme in dieser Suche, aber auch mit Schmackes. Also diese Komik kommt auch sehr kräftig rüber.
Apropos Titel, Flucht vor der Bärin, die Flucht der Bärin, die Flucht der Bärin. Kommt überhaupt eine vor? Also eine, die tatsächlich flieht? Eigentlich ist das doch eher umgekehrt. So vor der Bärin haut man ja eher ab, ne?
Ja, aber wenn man den Tod sucht, wie die Dichterin, die ich eben erwähnt habe, Mariana Polner, weil sie eine Demenzdiagnose hat, sucht sie den Tod, dann begegnet sie in dem Augenblick, in dem sie in die Fluten eines Flusses, ich glaube die Aare ist das, in der Schweiz blickt, dann begegnet sie dieser Bärin. Die ist entkommen aus dem Zoo, sucht also auch die Freiheit und das Glück und beide blicken nebeneinander in den Fluss und fürchten sich nicht voneinander.
Dankeschön, Jörg Blatt, über die Flucht der Bärin. Erzählungen im neuen Buch von Johanna Bartor, jetzt auf Deutsch im Suhrkamp Verlag erschienen mit 320 Seiten für rund 27 Euro. Übersetzt hat es Lisa Palmes. Mehr dazu wie immer online. Ganz leicht zu finden hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Straßenkritik.
Ich bin der Jacob Unwin. Ich wohne seit 13 Jahren in Augsburg. Das erste Buch in der Reihe Slow Horses habe ich zum ersten Mal jetzt vor einem halben Jahr gelesen und seitdem die nächsten 8 Bücher auch gelesen. In dem Buch jetzt um MI5 und man kennt vielleicht diese ganzen Spionen-Sachen wie James Bond-Filme. Und bei Slow Horses geht es zwar um MI5, aber um eine Abteilung von sehr unerfolgreichen Agenten. Und sie arbeiten alle für einen, der Jackson Lamb heißt, der einfach total ekelhaft ist. Also er ist ungepflegt und er flucht die ganze Zeit. Und trotzdem ist er unglaublich clever. Genau, und das ist eigentlich über meine Frau gekommen. Sie hat damit angefangen, das Slow Horse eben auf Deutsch anzufangen. Und dann dachte ich mir, ich habe schon lange kein Buch mehr gelesen und habe eben mit dem ersten Buch angefangen. Und jetzt vor einem Monat das 9. Buch, was gerade rausgekommen ist, jetzt fertig gelesen. Also das habe ich sehr gepackt.
Aus Augsburg kommt in dieser Woche unsere Straßenkritikerin und Kritiker. Und Jacob Unwin gibt uns diesen ersten großartigen Tipp, den ersten Band der Slow Horses-Reihe vom britischen Autor Mick Herron. Ein Fall für Jackson Lamb. Vielleicht sind Sie auch schon auf die TV-Serie gestoßen. Sie hat die Reihe mittlerweile weltweit populär gemacht mit einem phänomenalen Gary Oldman in der Rolle des fiesen Chefs Jackson Lamb. Aber auch die Romane sind der Hammer, ganz toll geschrieben. Und wie unser Straßenkritiker eben, habe ich selber inzwischen alle 9 Bände verschlungen. Aber natürlich fängt man mit dem ersten an. Auf Deutsch gibt es ihn im Diogenes Verlag in der Übersetzung von Stefanie Schäfer mit 512 Seiten für 14 Euro. Und wir schauen jetzt auf 2 junge, sexy, erhitzte Eishockeyspieler. Hat nichts mit Olympia zu tun erstmal, sondern mit der US-amerikanischen Liga, wo die 2 Stars in rivalisierenden Profimannschaften antreten. Heated Rivalry, so heißt die TV-Serie, die derzeit durch die Decke geht. Und in Deutschland profitiert davon ein kleiner, spezieller Verlag, der nämlich das Buch herausbringt, auf dem die Serie basiert. Geschrieben von der Kanadierin Rachel Reed und entdeckt und wiederentdeckt, muss man sagen, von Janet Bauroth, Gründerin und Chefin des Second Chance Verlags. Gelegen im traulichen Örtchen Steinbach-Hallenberg in Thüringen. Und dort ist Janet Bauroth jetzt am Telefon. Hallo, willkommen Deutschlandfunk Kultur, Frau Bauroth.
Hallo.
Sie sind durch Heated Rivalry derzeit in vieler Munde öffentlich. Hat man in Steinbach-Hallenberg schon gemerkt, dass man mit Ihnen jetzt ständig in der Zeitung steht?
Ich glaube tatsächlich noch nicht. Das ist für mich ein ganz lustiges Phänomen, weil Heated Rivalry ja für mich und den Verlag schon seit vielen Monaten stattfindet. Das ist ja sehr präsent. Aber ich glaube tatsächlich, hier im Thüringer Wald, wo ich ja lebe mit und mein Verlag zu Hause ist, ist das noch gar nicht so richtig angekommen. Da ist noch ein bisschen Luft zum Atmen sozusagen, was das Thema angeht.
Es ist eine tolle Geschichte, die mit dem besonderen Zuschnitt Ihres Verlags zu tun hat. Müssen Sie das gleich erzählen? Aber erstmal, wie kam denn diese Tabu-Romance-Geschichte Heated Rivalry überhaupt zu Ihnen?
Die Geschichte hat mir schon 2023 gefallen, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe. Und ich war damals schon daran interessiert, das bei uns herauszubringen, weil es auch einfach sehr gut in unser Verlagsprogramm passt. Also wir haben viele queere Romance, wir haben viele queere Sports Romance. Es hätte super gut in unser Programm gepasst. Damals waren die Übersetzungsrechte leider schon vergeben an einen Digitalverlag, Digital Publishers, wo auch das E-Book erschienen ist. Und auf der Frankfurter Buchmesse 2024 kam eine Vertreterin des Verlags zu mir an den Stand und hat gefragt, aufgrund unseres Verlagskonzepts, über das wir ja gleich noch sprechen, ob wir vielleicht Interesse daran hätten, die Printbücher, die gedruckten Bücher zu den E-Books herauszubringen, die sie machen. Und da wusste ich natürlich sofort, welches Buch ich haben möchte. Da habe ich gesagt, ja, Heated Rivalry. Und so kam das Buch zu uns.
So, und damit sind wir bei diesem speziellen Geschäftsmodell von Second Chance. Erklären Sie es uns mal.
Also wir beenden die vorzeitig abgebrochenen Buchreihen anderer Verlage. Das bedeutet, wenn es im Original, also bei uns ist das in der Regel in der englischen Sprache, zum Beispiel eine Trilogie ist, diese Buchreihe, aber in Deutschland bei dem Verlag nur 2 Bände erschienen sind und dann aus verschiedenen Gründen abgebrochen wurde, dann geben wir uns große Mühe, die Reihe zu komplettieren, damit die LeserInnen die eben auch komplett ins Regal stellen können. Oder wir haben eben solche Fälle wie jetzt hier, dass wir das Print machen zu einem Buch, wo es nur das E-Book gibt. Oder dass wir eine Reihe komplett übernehmen von einem anderen Verlag, der seine Programmausrichtung geändert hat und die Bücher dann bei uns ein neues Zuhause finden. Daher auch der Name, Second Chances.
Und das ist natürlich weitaus kostengünstiger wahrscheinlich, ne? Ich meine, wie finden Sie denn diese Bücher? Da muss man ja doch auch so in thematischen Nischen recherchieren. Wie kriegen Sie die ins Programm?
Also zuallererst lese ich in thematischen Nischen, das ist immer schon mal ganz gut. Die begegnen mir also quasi auf ganz natürliche Art und Weise, indem ich die als Leserin entdecke. Aber wir haben auch bei uns auf der Website von Anfang an ein Publikationswunschformular gehabt. Das heißt, LeserInnen können uns auch schreiben, wenn ihnen sowas passiert oder wenn sie sowas sehen. Und ganz oft kommen tatsächlich dann auch Vorschläge, wo wir sagen, okay, das gucken wir uns genauer an. Manchmal inzwischen kommen tatsächlich auch schon Verlage auf uns zu, wenn die wissen, wir müssen hier eine Reihe abbrechen und fragen dann, hey, wir hören hiermit auf, aber hättet ihr Lust, das weiterzumachen? Denn in der Regel ist das eigentlich für den Vorgängerverlag auch eine coole Geschichte, denn in dem Moment, wo wir zum Beispiel den dritten Band rausbringen von einer Trilogie, können die natürlich eins und zwei auch nochmal verkaufen.
Mhm. Aber das heißt, sie sind ganz normal angeschlossen an das normale Buchhandelsvertriebssystem. Man kann die Sachen anklicken und bestellen und das kriegt man dann innerhalb von 3 Tagen geschickt.
Genau, oder in Buchhandlung kriegen sie es ja manchmal auch schon am nächsten Tag, wenn die bestellen. Also wir sind ein ganz normaler Verlag mit ganz normalen Vertriebswegen wie jeder andere Verlag auch.
Mhm. Ich meine, in der Buchbranche kriselt es ja nun schon länger. Also die Umsätze brechen ein, dann gibt es strukturelle Faktoren wie die enorme Papierverteuerung, die Debatte um die KI, Druckereisterben. Ist Ihr Konzept, Frau Baurodeitz, eher immun, gar nicht so sehr betroffen oder doch?
Tja, ich möchte jetzt nicht sagen, wir sind immun und dann habe ich es beschrieben und dann sitzt wir sind, glaube ich, nicht immun. Also uns betrifft das genauso wie den Rest der Buchbranche auch. Aber dadurch, dass wir eine relativ spezielle Ausrichtung haben, sind wir, ich möchte sagen, vielleicht noch ein bisschen geschützter als andere Verlage. Einfach weil die Leute wissen, was sie bei uns suchen und die kommen auch gezielt für diese Bücher zu uns. Und das ist, glaube ich, noch momentan ein sehr großer Vorteil.
Also könnte man sagen, diese Second Chance ist die Chance für Kleinstverlage in der Zukunft?
Also ich glaube, dass es tatsächlich gut ist, wenn sich Indie-Verlage, kleinere Verlage spezialisieren vielleicht oder auf jeden Fall ein scharfes Profil haben, dass man weiß, der Verlag sowieso, der steht immer dafür, der Verlag sowieso steht dafür. Aber auch, dass sich Indie-Verlage zum Beispiel zusammenfinden und gegenseitig unterstützen. Also ich bin zum Beispiel mit meinem Verlag Teil des Netzwerks Schöne Bücher, wo sich 100 unabhängige kleine Verlage zusammengefunden haben und einfach manche Sachen bündeln. Dann zusammen sind wir eigentlich auch ein mittelgroßer Konzern. Das ist vielleicht auch ein Modell der Zukunft, dass man sagt, wir unterstützen uns gegenseitig, wir machen das miteinander statt gegeneinander.
Jetzt aber doch noch mal ein bisschen zu Heated Rivalry, Frau Baurodt. Was bedeutet dieser Erfolg denn jetzt für Sie?
Der Erfolg bedeutet hoffentlich, dass viel, viel, viel mehr queere Stoffe sichtbar werden, sowohl in Büchern als auch im Fernsehen. Das würde ich mir wirklich wünschen, weil die Stoffe sind ja da und die sind alle auch gut. Die hatten einfach bisher nicht unbedingt eine gleichberechtigte Chance. Und ich würde mir wünschen, dass jetzt zum Beispiel auch Filmemacher sehen, dass man einer Autorin durchaus zutrauen darf, dass die weiß, wie eine Geschichte erzählt werden muss. Denn die Serie ist sehr buchgetreu verfilmt. Das ist auch nicht immer selbstverständlich. Da wurde nicht drin hollywoodisiert, sondern man folgt tatsächlich dem Buch und es ist richtig gut geworden, finde ich.
Ich meine, es ist ja überhaupt interessant, dass man sich in Deutschland so dafür interessiert jetzt, also gut für diese Serie. Eben in Kanada und in den USA ist Eishockey natürlich klar riesig, bei uns aber nicht so. Ist es doch mehr die spicy Liebesgeschichte zwischen diesen zwei Jungs? In der Serie sind sie ja super sexy.
Im Buch sind die auch super sexy. Also ich glaube, es ist beides. Es ist zum einen diese Liebesgeschichte mit sehr vielen Hindernissen, die die beiden überwinden müssen, damit die müssen sich ihr Happy End richtig erarbeiten. Aber ich glaube, dass auch gerade Eishockey, obwohl es bei uns vielleicht nicht so super populär ist, oder Football, American Football, oder zum Beispiel in Europa Fußball, das sind eigentlich Sportarten, die immer sehr hypermaskulin wahrgenommen werden. Und ich glaube, genau deswegen muss diese Romance oder funktioniert die Romance so gut in diesem Umfeld, weil es da so viel zu verlieren gibt für die Hauptfiguren.
Heated Rivalry, der TV-Quoten-Hit als Buch im Second Chance Verlag. Die Chefin Jeanette Baurodt war bei uns. Vielen Dank Ihnen, Frau Baurodt, für dieses Gespräch. Und ja, toi, 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 weiterhin alles Gute.